Wir wollen euch heute ein paar Impulse und Infos geben, die man so über die tamilische Kultur und tamilische Geschichte nicht auf dem Schirm hat, die für uns aber mega wichtig sind und zu unserer Herkunft gehören und uns dabei helfen, die zu verstehen und auch unsere Cultural Struggles zu verstehen.
Und das unter dem Thema Breaking Gender Barriers.
Hallo und herzlich willkommen, Vanakkam, Achapulehel bei Achapule. Das ist der deutsch-tamilische Podcast mit mir, Abby.
Hi, und ich bin die Mac. Willkommen zu unserer Special-Folge.
Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Abby, ich bin Volontär beim Westdeutschen Rundfunk gerade und komme aus dem Medienbereich, also so Medienkompetenzgedöns und sowas, und mache mit Mac seit letztes Jahr September diesen Podcast.
Genau, und ich bin Ethnologiestudentin im Master. Ich weiß nicht, was ich noch anderes mache, wie Abby cool ist.
Du machst einen Podcast.
Genau, ich war in dem Podcast auch mit Abby zusammen. Genau, und ich freue mich, dass wir diesen Beitrag heute leisten können.
Und zwar hat die Initiative tamilischer Studierende Aachen, kurz ITSA, uns gefragt, ob wir für die Reihe Breaking Gender Barriers einen Beitrag einreichen wollen. Da habe ich als queere, genderneutrale Person erstmal natürlich geschrien, yay, 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 hier, bitte, sofort.
Genau, und in unserem Podcast reden wir auch oft darüber, was Geschlechterrollen in unserer Kultur für eine Rolle spielen und wie Geschlechterrollen unseren Alltag beeinflussen und unsere Entscheidungen beeinflussen. Und deshalb fanden wir das Thema sehr passend zu unserem eigentlichen Podcast.
Und dazu ein kurzer Disclaimer. Alles, was wir jetzt hier in dieser kurzen Folge sagen, ist unsere Sicht und unser Verständnis auf das Thema Gender, Sexuality, alles drumherum. Es gibt aber wissenschaftliche Quellen, vor allem aus den Gender- und Queer Studies, die aber eben genau das Gleiche sagen und es auch so sehen wie wir, beziehungsweise wo wir auch unser Wissen herhaben.
Aber auch wenn wir unsere Kolonialgeschichte uns angucken und die tamilisch-hinduistische Geschichte angucken, findet man Quellen, die unser Verständnis bestätigen, wo wir unsere Infos auch halt herhaben.
Und deswegen wollen wir uns jetzt erstmal angucken, was ist eigentlich Geschlecht? Das finde ich ganz cool zu erklären am sogenannten Genderbread Person. Das ist inspiriert vom Gingerbread Man, ne? Also, ja, kennen wir ja. Und die Genderbread Person hat, das könnt ihr mal bei Insta einfach als Hashtag eingeben, dann findet ihr ganz viele Grafiken dazu. Und die platziert halt quasi alles rund um das Thema Geschlecht, sexuelle Orientierung, Sexualität, Identität an diesem Genderbread Person. Wenn wir uns das Ganze aus biologischer Sicht angucken, geht es da um Genitalien. Also, was ist in der Hose? Beziehungsweise, was sind die Geschlechtsmerkmale, die am Körper da sind? Wenn wir über sexuelle oder romantische Orientierung sprechen, geht es um das Herz. Also, wohin fühle ich mich angezogen? Von wem fühle ich mich angezogen? Mit wem möchte ich in Relationships auf dieser Ebene kommen? Wenn wir uns die Gender-Identität angucken, geht es um den Kopf, um das Gehirn. Was ist bei mir im Kopf? Wie fühle ich mich? Und der Gender-Ausdruck, das ist, ja, wie ich halt nach außen hin aussehe. Mein Klamottenstil, wie ich mich verhalte, wie ich mich gebe und solche Sachen. Jetzt bei der sexuellen Orientierung und bei der romantischen Orientierung, das muss man auch trennen, sollte man sich auch angucken, also da sollte man auch die verschiedenen Orientierungen auf dem Schirm haben. Und dabei geht es um Attraction, also um Anziehung. Und diese Anziehung kann auf platonischer Ebene sein, also freundschaftlich, emotionale Ebene, so wie ich mich zum Beispiel zu Mac platonisch angezogen fühle, sage ich mal. Wir sind Friends, so. Das gibt's auf romantisch-emotionale Ebene. Das ist so alles, was mit Verlieben, Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch, verknallt sein und dieser romantischen Liebe eben zu tun hat. Und dann gibt's das auf der sensuellen Ebene, wo es dann darum geht, dass man eine Person auch berühren möchte, umarmen möchte, in der Nähe sein möchte und so. Und dann eben auf der sexuellen Ebene, also halt Sex. So. Und das kann man so unterscheiden und dadurch entstehen eben auch unterschiedliche Orientierungen, sexuelle und romantische Orientierungen, wie beispielsweise Homosexualität oder jemand ist homoromantisch, also zum gleichen Geschlecht hingezogen oder aromantisch, asexuell, also zu gar keinem Geschlecht hingezogen oder biromantisch, also zu den zwei Geschlechtern, die quasi auf den Extremen der Skala sind oder panromantisch, wo das Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt oder pansexuell und heteroromantisch, heterosexuell, wo dann eben, ja, Mann auf Frau steht und Frau auf Mann steht. Ganz, ganz wichtig, das habe ich gerade eben schon angesprochen mit der Skala, ist dabei aber, dass es bei sexueller Orientierung, bei Gender, beim Geschlecht, dass es da um ein Spektrum geht. Also es ist wie bei der Farbskala, es ist eben wie der Regenbogen und man kann sich überall auf diesem Regenbogen befinden und man kann sich auch in diesem Regenbogen bewegen. Also es ist ein Spektrum, es ist fluid, alles ist ein bisschen wischiwaschi. Mal kann das so sein, mal kann das so sein. Das ändert sich durch Lebensphase, das ändert sich durch Veranlagungen. Das kann gesundheitliche Gründe haben, das kann medikamentöse Gründe haben, wieso sich das ändert. Oder es ist einfach so. Weil das meiste davon, was wir mit diesem ganzen Thema assoziieren und was dazugehört, sowieso gesellschaftlich vorgelebt und gemacht ist. Also Gender, Sexualität, Geschlechtsausdruck, Orientierung, alles ein Spektrum, ist nichts in Stein gemeißelt und sollte auch so gesehen werden. Das ist so mein Punkt aus der Sexecke, sage ich mal.
Jetzt haben wir uns ja das angeschaut, aber wie sieht das im tamilisch-hinduistischen Raum aus? Also wenn ich jetzt hier drüber rede, dann geht das so ungefähr 2000 vor Christus. Also die Zeit im tamilisch-hinduistischen Raum wird Liebe als etwas Unendliches gesehen. Das heißt, es spielt keine Rolle, was für eine Sexualität man hat oder zu wem man sich angezogen fühlt. Liebe kann zu jeder Person, zu jeglichen Dingen, zu Sachen existieren. Und Sex ist halt einfach ein Ausdruck von Liebe und Leben. Und das wird auch oft als die indische Psyche gesehen. Oder wurde als in die indische Psyche gesehen, wobei indische Psyche ein bisschen verallgemeinernd ist, weil Indien halt groß ist, ne? Aber der Hinduismus ist ja auch sehr vielfältig. Liebe ist etwas sehr Natürliches, was der Mensch empfindet, und dazu gehört auch Sex dazu, weil Sex halt auch ein Ausdruck ist. Und früher war das halt auch so, also ne, so ungefähr 2000 vor Christus, dass Frauen gleichberechtigt waren und dass sie zum Beispiel auch sagen konnten, wenn sie Lust verspürt haben, und dass das nicht etwas Verbotenes war oder etwas Verhöhntes war, und dass auch gerade Homosexualität und Transsexualität bei Menschen normal war. Das kann man halt in sehr vielen Tempeln feststellen, in den Darstellungen, wo das gemeißelt ist, oder auch in Schriften, also in Inschriften von Tempeln ist das meistens auch vorhanden. Und deshalb kann man nicht sagen, der Hinduismus per se ist gegen Sexualitäten. Das hat sich halt über die Zeit verändert. Guckt euch zum Beispiel Gottheiten an. Wie sind die gestaltet? Stellen sie wirklich Binaritäten dar? Sie haben weibliche Züge, sind aber Mann, oder deren Augen sind geschminkt. Die können tanzen, wobei Tanzen dann auch oft, also ne, der klassische Tanz ja mittlerweile auch dem Weiblichen zugeordnet wird. Und guckt euch Shiva und Shakti an, die stehen für Liebe, und männlich und weiblich wird in Anführungsstrichen gleich dargestellt. Es wird im Hinduismus davon ausgegangen, dass jeder Mensch das Weibliche und das Männliche in sich trägt. Das ist halt alles eigentlich normal, und es ist nicht was Abstraktes oder was es nicht geben sollte. Zum Beispiel das Symbol Lingam ist eigentlich ein Phallus-Symbol, und Yoni, das bedeutet, es ist das weibliche Symbol, halt quasi das Gegenstück zu dem Lingam. Und Lingam steht ja für Shiva. Und
das ist so eine schwarze Steinfigur, die, ja, Kegel, abgerundeter Zylinder so. Und genau, Yoni kennt man ja aus dem Yoga-Bereich auch.
Genau, das steht auch für Vagina und, ne, also
Gebärmutter, genau.
Und ich finde, solche Darstellungen führen ja auch dazu, dass man mit seinem Körper und mit der Sexualität offen umgegangen ist, ne? Und früher war das auch so, dass Frauen sich nicht bedeckt haben, sondern dass sie mit Blumen sich bekleidet haben oder nur Blumen in den Haaren getragen haben, und dass das halt durch das patriarchale System halt unterdrückt worden ist. Und auch homosexueller Sex wird in Tempeln normal dargestellt. Man kann das halt in den ganzen Skulpturen und alles entnehmen. Also ich war ja selber in Indien, und das ist ganz normal, das ist nichts Verwerfliches. Ja, sieht man das. Gerade auch in Südindien sieht man das in unterschiedlichen Tempeln. Also
kannst du beschreiben, was man da sieht? damit wir hier auch ein bisschen graphic werden.
Also zum Beispiel sieht man, wie Frau und also zum Beispiel weibliche Figuren nackt sind und sich auch aneinander nähern und auch Sexakte werden dargestellt. Und zum Beispiel gibt es eine Figur, die habe ich auch mal abfotografiert. Auf der einen Seite wird das weibliche Geschlecht dargestellt und auf der anderen Seite halt das männliche Geschlecht. Also so halb-halb. Genau, und heterosexuelle Beziehungen sind deshalb in Anführungsstrichen erwünscht im Hinduismus, weil das halt Kinder und Nachfahren erzeugt. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass homosexuelle Liebe oder homosexuelle Beziehungen verboten sind oder nicht erlaubt sind. Auch Transsexualität ist was ganz Normales. Das kann man auch zum Beispiel in Mahabharatam sehen. Mahabharatam ist ein Epos. Ja, da werden halt verschiedene Sagen, Geschichten erzählt. Ja, da geht es halt darum, wie der Mensch eigentlich zu leben hat, was da passiert. Da werden auch monogame, polygame Beziehungen dargestellt und was damit einhergeht und wie das Frauenbild und Männerbild da ist. Und ja, und ich finde das halt, Mahabharatam ist ein tolles Beispiel für die ganzen, also für Sex und Sexualität ist Mahabharatam eigentlich so ein cooles Beispiel, weil es da so viele Geschichten auch zu gibt.
Und Mahabharatam ist ja auch etwas, was Tamilen und Tamilinnen bekannt ist.
Genau, also es ist ja auch etwas, was wo die Geschichten halt normal sind. Also ein Beispiel ist, dass Draupadi, also quasi die eine der Hauptfiguren von dieser Geschichte, ja 5 Brüder heiratet. Und die hat dann auch mit den 5 Männern jeweils ein Kind. Und die Männer haben dann auch nochmal andere Frauen, mit denen die zusammen sind. Und das ist, und da werden natürlich auch die Problematiken und sowas alles dargestellt. Aber an sich ist das ja etwas, was akzeptiert ist und wo wir das auch rezipieren. Guckt euch auch Filme an. Also tamilischen Film wird Transgender ja ganz normal genutzt. Also in manchen Filmen natürlich auch sehr diskriminierend und sehr, wie nennt
ja,
man
auch
das?
So mockingly, also dass sich über die lustig gemacht wird, aber sie kommen trotzdem vor. Es gibt durchaus auch Filme, wo die eine ganz normale Rolle spielen. Und vor allem so, also ich gucke jetzt zum Beispiel bewusst seit den 2000er Jahren Filme und da kommen schon genug drin vor. Und das heißt schon was, weil das in Hollywood oder im deutschen Film- und Fernsehbereich gar nicht so in den 2000ern war. Das heißt, wir sind nicht so rückschrittlich, in Anführungsstrichen, wie man das vermeintlich denkt. Was wir jetzt kennen, ist ja eben eher etwas Westliches, etwas, was durch viel Kolonialismus gekommen ist oder ja, nur westlich können wir auch nicht sagen, das wäre, glaube ich, auch wieder zu pauschalisierend. Aber es ist ja, das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja doch ganz, ganz, ganz anders als das, was wir jetzt leben. Und unsere Eltern kennen das nicht und kennen nur die postkolonialen Verhältnisse. Aber wer hat denn jetzt eben diese Verhältnisse quasi zu uns gebracht?
Ja, also das patriarchische System, das kommt halt von den ganzen Dynastien und von den ganzen Königreichen, die gebildet worden sind, weil du musst dir vorstellen, unsere Gesellschaft war naturgebunden, wir haben sehr egalitär gelebt, also gleichberechtigt und dadurch, dass viele Könige von außen kamen und bestimmte Reiche erobert haben, sind halt Dynastien und Königreiche und Kriege und Machtkämpfe entstanden und so ist auch das Patriarchat halt zu uns
dass
gekommen.
Dass halt einer sagt, ich bin der Chef. Und dann sind Leute da drunter und dann haben wir eine ganz klare Nahrungskette, die quasi eingehalten werden muss. Was ist denn in Bezug auf Breaking Gender Barriers jetzt dein Fazit dazu?
Ich finde, wir haben keine Barriers an sich. Also wir sollten eigentlich keine Barriers kennen, weil wir das an sich, weil das an sich unsere Kultur nicht verbietet. Das ist halt diese ganzen Einflüsse und Sachen, wir müssen uns von den Sachen auch trennen und wir müssen uns zu dem Alten quasi ein bisschen wiederfinden, weil das war schön, das war frei und das war normal und das ist nichts Exotisierendes oder was unnormal war. Und ich finde es schade, dass das Patriarchat unser System übernommen hat und dass viele Sachen sich dadurch verändert haben. Und auch der Kolonialismus hat vieles verändert. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, dass wir darüber wissen, dass wir darüber uns informieren und gucken, okay, woher kommt das? Weil das ist das beste Argument für unsere Eltern, zu sagen, hey, ihr guckt Mahabharatam, wir lesen Mahabharatam, wir kennen uns damit aus, ihr kennt die Geschichten. Aber wieso haltet ihr euch nicht daran? Oder wieso ist das für euch was Unnormales? Immer mit den eigenen Argumenten schlagen, weil wieso rezipiert ihr das, wenn ihr das falsch findet? Dann dürft ihr das gar nicht rezipieren. Und ich finde es wichtig, dass uns das bewusst ist. Natürlich ist das nicht immer, also das Totschlagargument oder womit wir unsere Eltern immer überzeugen können, aber das ist ein Anfang.
Jo, und was ich auch noch mal aus der queeren Perspektive immer mitnehme, ist, dass jetzt gerade, wir haben Juni, also ist Pride Month, wir sehen, wie tausende weiße Konzerne versuchen zu pinkwashen, zu rainbowwashen, und vieles aus den Queer Studies und den Gender Studies kommt auch aus einer weißen Perspektive, obwohl es Queerness in unserer Kultur, in der tamilischen Kultur, in der hinduistischen Kultur, aber auch in afrikanischen Räumen, in lateinamerikanischen Räumen, wahrscheinlich auch in Aborigine-Räumen schon immer gab. Und White People tun jetzt so ein bisschen, also oder White Queers, es hat so den Schein, als würden die bestimmte Sachen neu jetzt labeln. Die erfinden jetzt nur Wörter für irgendwas, was wir schon immer gemacht haben, sage ich mal. Was aber von Kolonialmächten weggedrängt wurde. Und das müssen wir uns auch mal vor Augen führen. Also eigentlich sind wir die Vorreiter von vielem. Das sieht man ja auch bei Yoga und bei Superfoods und bei anderen alltäglichen Sachen. Und um das jetzt nochmal auf Gender Barriers eben zurückzuführen, wie muss eine Frau sein? So, wie sie Bock hat. In all den Facetten, die da möglich sind. Sei es Bildung, sei es Kleidung und Mode, sei es Hobbys, Gedanken, Beziehungen, Sexlife, Jobwunsch, whatever. Und wie muss ein Mann sein? So, wie er will. Das ist scheißegal. Und wer kein Mann oder keine Frau ist, hat genau dieselbe Daseinsberechtigung. Und es muss auch keiner sagen, er ist Mann oder Frau, which I don't. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir sind alle Menschen, wir sind alle komplett verschieden. Und alles, was mit geschlechtlicher Wahrnehmung zu tun hat, ist gesellschaftlich gemacht. Kommt aus dem Patriarchat, so smash the patriarchy.
Ja, und sprengt den Rahmen. Also denkt nicht in einen Rahmen, guckt über euren Tellerrand hinaus und informiert euch. Und mir ist das wichtig, dass wir nicht uns unserer eigenen Rolle zuschreiben und sagen, das darf ich und das darf ich nicht, weil ich so und so bin. Sondern ich bin ich, weil ich bin, nicht weil irgendwelche Rahmenbedingungen mich beschreiben oder mich definieren.
Genau. Traut euch, ihr selbst zu sein. Und unser Motto in diesem Podcast ist ja auch so ein bisschen, wir liefern den Stoff für eure nächste Diskussion mit den Eltern. Und ich hoffe, dass wir das hiermit gemacht haben, wenn es eben um die Themen Gender oder Sexuality oder so geht. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ich fände es cool, falls es Leute gibt, die uns vorher noch nicht kannten, wenn ihr natürlich mit auf unsere Insta-Seite rüberhoppt, da heißen wir acca.pülle, geschrieben aber mit A-C-C-A, weil das nämlich die richtige Lautschrift ist.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schreiben an acca.pülle@posteo.de, weil wenn ihr neu seid und uns nicht kennt, könnt ihr uns gerne Feedback lassen und unsere alten Folgen vielleicht mal reinhören. Wir wünschen euch, einen schönen Pride Month.
Ja.
Und bedanken uns für das Zuhören.
Tschüssi.
Tschö.